Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Froster. Unabhängig von dem Podcast-Hinweis hier, war ich vor kurzem eingeladen zum Workshop mit dem Froster-Vorstand und den Marketing-Entscheidern und habe da nochmal verstanden, was dieses Froster-Reinheitsgebot eigentlich ist, nämlich, dass Froster alles, was sie verkaufen, als Tiefkühlware frei von Zusatzstoffen halten und deswegen sozusagen so verkaufen, wie man es auch zu Hause sich selbst in die Pfanne schnibbeln würde, wenn man es aus dem Garten holt. Und das, wie wohlgemerkt, als Tiefkühlprodukt. Damit sind sie in Deutschland Marktführer geworden bei Tiefkühlprodukten. Und der Hinweis jetzt hier, sie haben eine neue Produktreihe gestartet, die Froster Fit Range. Für Menschen, die sich figurbewusst und proteinreich zum Beispiel ernähren wollen, gibt es 4 besondere Gerichte. Wer zum Beispiel auf Sachen steht wie Roastbeef, Erbsenpasta, Blumenkohlenraspeln, Edamame, der muss sich mal bei diesen neuen Gerichten dort umgucken. Die kann man jetzt schon kaufen im Froster Online-Shop unter froster.de/froster-fit oder ab März dann auch im Handel. Also, wer Bock hat auf gesunde Ernährung mit natürlichen Zutaten, bitte denkt an Froster und guten Appetit.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ganz kurz, bevor der Podcast mit Valentin startet, Update, was war bei uns so los diese Woche? Wir arbeiten natürlich unter Hochdruck am Festival, 7., 8. Mai. Ansonsten habe ich am Wochenende mehr gelesen als sonst. Ich habe nämlich ein Buch gekauft, und zwar ein Buch, das bei mir bei Instagram im Feed permanent hochgepoppt ist. Und zwar heißt das Könnt ihr mich hören? Und ist sozusagen eine Geschichte des deutschen Hip-Hop. Da reden die Protagonisten des deutschen Hip-Hop so in so Interviews, und die werden so zusammengeschnitten in dem Buch, so Fragmente. Wie das damals alles gewesen ist, kann man sich extrem gut reinfühlen. Was mich besonders natürlich motiviert und gefreut hat, ist, dass alleine 5 der Protagonisten, die da in dem Buch vorkommen, bei uns im Mai auftreten werden. In den verschiedensten Rollen. Also wer Hip-Hop mag, kann sich doppelt freuen aufs Festival, und vielleicht hat er Spaß an diesem Buch. Dieser Hinweis ist hier kostenlos. Ich kenne die Autoren nicht, aber das hat mir das Wochenende versüßt. Und noch eine Sache ist bei uns los, und zwar machen wir zum 2. Mal den China Deep Dive, also einen Seminartag explizit fürs Thema China, zum Beispiel Marketing via WeChat, E-Commerce auf Alibaba, WeChat Pay und Alipay, all solche Themen werden da behandelt. Wir haben beim ersten Mal Ende letzten Jahres festgestellt, dass das Interesse an solchen Themen hier in Deutschland riesig ist und dass sehr viele Leute sich da angesprochen fühlen. Deswegen gibt es das Ganze nochmal am 25. März bei uns, der China Deep Dive. Meine Kollegin Corinna macht das, die viele Jahre in China gelebt hat, jetzt bei uns im Team ist und sich mit den Themen extrem gut auskennt. Beim ersten Mal haben wir super Kritiken bekommen für das Produkt oder für dieses Angebot. Und entsprechend, wer Lust hat, 25. März, China Deep Dive, schaut euch oben bei uns auf der Website im Bereich der Seminare oder Deep Dives, steht alles zum Thema China Deep Dive, meldet euch auch gerne bei uns, da suchen wir noch ein paar Teilnehmer, haben noch letzte Plätze frei. Ansonsten kommt jetzt gleich der Valentin Schütt, jemand, den ich schon eine ganze Weile privat kenne und schätze, und der vor allen Dingen jetzt dabei ist, ein Business aufzubauen von deutlich über 100 Millionen Euro Umsatz, wird er euch auch gleich erzählen, also das macht er schon dieses Jahr, zumindest ist so seine Planung, und das ist ernst zu nehmen bei ihm. Und was macht er da genau? Er verkauft Gutscheine, und zwar nicht für was Eigenes, sondern er verkauft Gutscheine für Amazon und Zalando und andere. Und man kann diese Gutscheine als Geschenk vor allen Dingen kaufen in Supermärkten und in Lebensmittelläden und sonst was. Und dann werden die halt weitergegeben. Es ist ein extrem krasses Business, super erstaunlich, dass da noch kein anderer drauf gekommen ist. Und der Trick ist natürlich der, dass er dann irgendwelche Rabatte bekommt von den großen Plattformen, von einigen zumindest, von Amazon oder von Apple wahrscheinlich nicht so viel, aber von anderen ein bisschen was. Und dass sehr, sehr viele von diesen Gutscheinen nicht eingelöst werden. Da haben wir im Podcast drüber gesprochen, achtet mal drauf, wenn es darum geht, wie viele Gutscheine werden nicht eingelöst, dann ist der Valentin dann natürlich ein bisschen defensiv und sagt, ja, das sind vielleicht so unter 20% oder so. Ich glaube, die wahre Quote wird noch höher sein. Ich habe nämlich selber vor kurzem mal versucht, einen Wunschgutschein einzulösen, und das ist ein zweistufiges Verfahren. Man muss erstmal sich bei Wunschgutschein registrieren und dann erst kann man sich bei Amazon oder Apple oder Zalando den Gutschein einlösen. Und das machen, glaube ich, echt wenige Leute, und es verfallen ziemlich viele. Man nennt das dann Breakage, Gutscheine, die nicht eingelöst werden. Und das wird ein riesen Margentreiber sein. Also da, glaube ich, ist der Valentin noch ein bisschen so ein Pokerspiel, hat uns da nicht offengelegt. Natürlich, was ich auch verstehen kann, wie gut es eigentlich wirklich läuft. Ich bin mir sicher, das ist ein gigantisches Business. Und wie es dazu gekommen ist, was er da vorgemacht hat, er hat auch ein paar andere Sachen aufgebaut in den letzten Jahren. Und was er damit vorhat, das kommt jetzt. Viel Spaß mit Valentin Schütt von Wunschgutschein. Was? Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche zu Gast ein langjähriger Kumpel, Freund von mir, von OMR, der aber bislang nicht so richtig bei uns in Erscheinung getreten ist. Generell ist er gemessen an dem, was er alles tut, relativ wenig in Erscheinung getreten in den letzten Jahren in der deutschen Gründerpresse. Ich bin froh, dass er da sagte, Mensch, lass uns doch mal reden. Ich erzähle ein bisschen was, vielleicht nicht alles, wie es immer so ist, aber ein bisschen was. Hier ist Valentin Schütt von unter anderem Wunschgutschein und Afterboy. Moin Valentin.
Hallo, servus, vielen Dank für die Einladung.
Erzähl mal, Valentin, du bist jetzt so, wir sind ungefähr eine Altersklasse, haben wir gerade festgestellt, so bis auf wenige Wochen, aber du hast eine ganz andere Reise. Du hast zum Beispiel nie studiert, hast studiert, aber nebenher schon angefangen zu arbeiten oder hast schon mit 16 losgelegt als Unternehmer. Fangen wir an, wie bist du bei den Businesses ausgekommen, die heute einige vielleicht in der Branche kennen?
Ja genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute sprechen. Ja, ich habe mit 16 angefangen, ursprünglich mal mit Plattformhandel, Telekommunikation auf Oferto und sagen wir mal im Bereich Telefonie, Technik, da in dem Bereich habe ich angefangen. Und
Aber nicht Telefone verkaufen, sondern Frequenzen?
Doch, Telefone verkaufen, also sagen wir gerade auch so die ersten Smartphones zu verkaufen, wo Apple und Co. noch gar nicht da waren. So haben wir mal ursprünglich angefangen, im ganz kleinen Rahmen, aber es war sozusagen echter Versandhandel in den 90ern.
Als 16-Jähriger?
Genau.
Mit Webshop oder mit Offline?
Genau, also auf Plattformen verkauft, damals, wie gesagt, Oferto war damals sozusagen so ein Marktplatz, wo wir angeboten haben, dann im Webshop auch, also war damals schon echt eine Reise, heutzutage wahrscheinlich völlig selbstverständlich, dass man sowas macht, aber damals war das echt was Neues. Also.
Und wie ging es dann weiter?
Genau, und ich habe unterschiedliche Sachen dann gemacht in meinem Leben und immer, sagen wir mal, Bezug zum Online oder immer Bezug Internet eigentlich gehabt. Das einzige Ausreißer war mal so ein kleiner Verlag, den ich gegründet habe, wobei der auch eigentlich aus einer Internetseite entstanden ist. Und ja, ich sag mal, das Größte, glaube ich, war Afterbuy. Das ist eine Software für Online-Händler, die relativ erfolgreich geworden ist. Also ist heute noch die Nummer 1 für diese Art von ERP-Software-Lösungen für Online-Händler als End-to-End-Lösung.
Also wer eBay im größeren Stile handelt, kennt euch.
Genau, eBay und mittlerweile eben auch Amazon und andere Plattformen. Weshalb das einen klaren eBay-Bezug hat, ist, dass wir die Firma 2007 verkauft haben an eBay selber und die auch lange im Besitz von eBay war. Ich habe die 2016 dann von eBay wieder zurückgekauft und seitdem gehört die mir auch wieder. Und durch die Zeit hat natürlich das einen starken eBay-Bezug bekommen, diese Software. Aber ist einfach eine Multi-Channel-Software heute, also kannst auf allen Marktplätzen anbieten. Aber ich sag mal, nach außen wirkte sie eben stark auch mit eBay verbunden, weil da eben strategisch auch eine große Kooperation war zwischen den beiden Firmen.
Aber was war zwischen sozusagen Gründung von Afterbuy und dem Oferto-Business? Und den Verlag, da gab es noch einen Verlag, was gab es noch so?
Ja, eigentlich ganz verschiedene, unterschiedliche Projekte, aber wie gesagt, hat immer Internetbezug gehabt, was ich gemacht habe und ja, hat sich so weiterentwickelt und eigentlich, sagen wir mal, das, was immer so mein Credo war oder was mich von frühester Zeit an fasziniert hat, war einfach zu überlegen, welche Geschäftsmodelle werden erfolgreich, warum werden die erfolgreich und wie kann ich es steuern, dass man einfach, sagen wir mal, strukturierter an sowas rangeht. Und ich sag mal, am Anfang ist es natürlich logischerweise nur Trial and Error. Man probiert einfach Dinge aus und guckt irgendwie, was funktioniert und was nicht. Und so über den Zeitraum, das habe ich immer gedacht, das ist so spannend für mich. Das war auch der Grund, warum ich dann, als ich bei Afterbuy Final raus bin, gesagt habe, ich möchte eigentlich so eine Art Company Builder bauen, also sozusagen für mich so ein Umfeld schaffen, wo ich Firmen gründen kann. Ist ja ziemlich en vogue, aber war irgendwie so, lange stand das bei mir auf dem Zettel und da hatte ich total Lust drauf. Und dann haben wir in dem Umfeld ja, verschiedene Projekte gemacht. Das Größte war eigentlich, dass wir einen Lottoanbieter aufgebaut haben, der in Deutschland staatliches Lotto verkauft hat, also quasi keine...
Wie hieß die Firma?
Lottowelt AG. Gibt es auch heute noch und wir machen so einmal unter dem eigenen Namen Business, was gar nicht so groß ist, und dann haben wir ein System entwickelt, wie man im stationären Handel Lotto spielen kann und betreiben heute Plattformen wie Aldi, also für Aldi eine Lotto-Plattform, Aldi Lotto. Penny betreiben wir und haben verschiedene andere White-Label-Kooperationen, wo wir eben Lotto-Spiel anbieten, zusammen mit Brandpartnern Lotto-Spiel anbieten. Ist, ich glaube, in Deutschland, je nachdem, welchen Zahlen man da vertrauen, welchen Marktzahlen man vertrauen darf, ist das so der zweite oder drittgrößte Anbieter für Online-Lotto in Deutschland.
Okay, und erzähl mal so ein bisschen, wie das Geschäftsmodell. Also ihr nehmt irgendwie eine Kommission von den, also ihr seid selber sozusagen der Anbieter von dem Lotto, also ihr seid wirklich komplett, dass ihr auch dann die Wahrscheinlichkeit errechnet, die Versicherung abschließt, falls jemand gewinnt und sowas alles, oder seid ihr nur derjenige, der dann die Leute weiterreicht an eine echte Lottofirma?
Genau, also das ist ja staatliches Lotto in Deutschland und das, was du gerade beschreibst, gibt es auch. Das nennt sich sozusagen eine Schattenlotterie. Man wettet quasi auf die Zahlen Ist in Deutschland verboten, aber durch, sagen wir mal, dass dadurch, dass Internet sozusagen ohne Ort ist, kann man das eben auch von irgendwelchen Orten wie Gibraltar und Co. betreiben, wo das legal ist. Und das kann man machen. Wir machen aber wirklich staatliches Original-Lotto und wir spielen auch unsere Einsätze ein beim deutschen Lotto. Also wir bei dem staatlichen deutschen Lotto, sodass man ganz normal die Gewinnzahlen tippt. Man hat keine Wette darauf abgeschlossen, sondern ist ganz normal damit drin, wie wenn man in einem normalen Lotto-Kiosk Lotto spielt.
Und da kriegt ihr dann eine Kommission für den Teilnehmer? Oder?
Genau, exakt. Also da ist es sozusagen als gewerblicher Spielevermittler, so heißt da der hochtrabende Begriff, bekommen wir eine Provision auf den Spieleinsatz für die Vermittlung. Genauso wie das auch ein Kiosk an der Straße irgendwo, wenn du da spielst, bekommt der auch einen gewissen Obolus dafür, dass er es macht. Und so ist es auch, das ist im Endeffekt das Geschäftsmodell.
Also du hast dir dann überlegt, was soll ich einen Kiosk aufmachen? Ich mache lieber sozusagen direkt tausende von Vertriebsstellen, die du andockst an deine Vermittlungsplattform und dann...
Genau, ja genau, das war die Grundidee, war zu überlegen, wie kann man so eine Art von Lottospiel, was eben sehr, sehr breite Masse in Deutschland anspricht, wie kann man, auf welchen Kanälen kann man das besonders gut vermarkten? Und da haben wir sozusagen für die eigene Plattform mal angefangen, normal Online-Marketing, Fernsehwerbung etc. Und eines der Dinge, die wir uns damals überlegt haben als Vertriebskanal, ist eben das Spielen im stationären Handel, weil wir einfach gesagt haben, da ist eine hohe Fluktuation von Personen, also hoher Durchlauf. Und dadurch, dass es halt so ein breites Produkt ist, macht es total Sinn, das miteinander zu kombinieren, als sozusagen so ein Mitnahmeartikel dann eben auch Lotto zu spielen.
Bist du heute noch involviert in die Firma?
Ich bin Aktionär bis heute, aber ich mache operativ eigentlich nichts mehr.
Okay, und wem gehört die Firma noch?
Unterschiedliche Investoren und sozusagen die mitinvestiert haben, mir und meinem Geschäftspartner, also unsere Firma, die das auch aufgebaut hat. Also es ist so eine Aktiengesellschaft mit unterschiedlichen Eigentümern.
Und irgendwann hast du überlegt, okay.
Aber wir sind Hauptaktionär, so, vielleicht wenn wir das so rum beantworten. Wir sind Hauptaktionär und dann haben wir verschiedene kleine Aktionäre noch mit drin.
Okay, und dann hast du aber trotzdem, okay, ich habe jetzt wieder Zeit für was Neues. Afterbuy war gerade, also diese Handelsplattform oder dieses CM-System, stelle ich mir das vor, für eBay-Händler, für Amazon-Händler, für Plattform-Seller sozusagen. Dass du das war dann gerade verkauft und dann hattest du Zeit, wieder was Neues zu machen. Und dann kam immer ein Wunschgutschein, ist das so ungefähr, vom Ablauf her?
Genau, also das war im Endeffekt so ein bisschen im Anschluss an das Lotto-Thema, weil wir da, dadurch, dass das ja staatlich reguliert ist, haben wir auf ein paar Genehmigungen gewartet, die sozusagen auch da, wo das Genehmigungsverfahren relativ lange dauert und da hatten wir so ein bisschen Freilauf und hatten mit unserem Team überlegt, was gibt es für Ideen, die man umsetzen kann und haben dann verschiedene Dinge gegeneinander abgewogen und irgendwann kam ich dann auf das Thema Gutschein und hatte überlegt, ich sag mal, wie können wir unsere Kernkompetenzen, die wir haben, möglichst gut irgendwie in ein Produkt einbringen und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich was cool wäre, irgendwas in der Verknüpfung sozusagen stationär mit online war so ein bisschen was wir gut kannten. Dann aus meiner Historie heraus war ich eben Online-Shops, ist ja immer so ein Thema gewesen, dass ich, sagen wir mal, da sehr E-Commerce-affin war. Und daraus entstanden ist über ein paar Steps dann die Idee zu Wunschgutschein. Und dann haben wir das Konzept soweit fertig gemacht und haben dann geguckt, was gibt's am Markt und haben gesehen, eigentlich gibt es in der Art gar keine Lösung heute.
Beschreib mal so ein bisschen das Modell. Also was macht Wunschgutschein? Die meisten von uns kennen das oder von den Hörern auch kennen das wahrscheinlich. Auf den ersten Blick, wenn man irgendwie an der Tankstelle oder am Supermarkt diese Gutscheine hängen sieht oder präsentiert bekommt. Aber wie das Modell genau funktioniert, musst du mir erklären.
Genau, also wir haben, die Grundidee dabei war zu sagen, wenn du jemanden IKEA-Gutschein schenkst, der kauft aber nie bei IKEA, ist es irgendwie ein doofes Geschenk. Und dadurch, dass Gutscheine sind unangefochten Nummer 1 seit Jahren schon auf der Geschenkeliste, was eigentlich auch wenige wissen, Bargeld und Gutscheine sind eigentlich Nummer 1, haben wir gesagt, wie können wir einen Gutschein entwickeln, der für den Beschenkten einfach noch einen höheren Wert darstellt und haben überlegt, dann kann man einfach sagen, wir nehmen über 500 Shops, die packen wir quasi auf eine Karte drauf und der Beschenkte kann sich dann aussuchen aus den Shops, die bei uns verfügbar sind, bei wem er den einlösen möchte, diesen Gutschein. Also du kriegst quasi ein Face Value, so heißt das, also quasi eine Wertstufe, 50 Euro zum Beispiel und würdest dann über dir überlegen, du willst 50 Euro bei IKEA, Amazon, iTunes, you name it, also unterschiedlichen Partnern kannst du es dann einlösen und du kannst es dir überlegen. Und das ist sozusagen der Vorteil, dass du nicht einen spezifischen Gutschein für einen Laden verschenken musst, sondern du verschenkst quasi einen Gutschein, der relativ universell einlösbar ist. Was im Grundsatz ja erstmal positiv klingt, man muss aber sehen, dass natürlich, warum man überhaupt einen Gutschein verschenkt, ist ja so ein bisschen Geschenkpsychologie, ne? Weil, sagen wir, wenn ich dir jetzt zum Geburtstag einfach 50 Euro schenken würde, dann würdest du ja sagen, komischer Typ, ne? Warum schenkt er 50 Euro? Meint er, ich habe es nötig? Oder das ist schon ein bisschen Psychologie dahinter. Also ist eigentlich ein Gutschein, der relativ universell einlösbar ist, per se natürlich praktischer, aber entfernt sich natürlich ein bisschen mehr sozusagen wieder von dieser Geschenkthematik. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, wir kombinieren das, um es wirklich als ein rundes und individuelles Geschenk zu machen mit einer Grußkarte, die wir umsonst dazugeben und mit einem Umschlag, sodass du wirklich das Ding kaufst und hast ein fertiges Geschenk. Also kannst ein paar persönliche Worte reinschreiben, hast diesen Gutschein mit einem bestimmten Wert dabei und steckst in den Umschlag und hast das alles fertig und ist natürlich auch so haptisch etwas schöner, als wenn du, sagen wir mal, so eine aufgeklebte Plastikkarte auf so einem so eine Pappe mit Euro-Lochung verschenkst. Das hat natürlich nicht so besonderes Charme. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es einfach ein bisschen schöner. Und das haben wir damals entwickelt, das Konzept, haben uns dann angeguckt und haben gesehen, eigentlich am Markt gibt es gar nichts, was so in dieser Art funktioniert und haben dann einfach mal gesagt, wir machen mal so einen Feldtest. Also haben einen kleinen Fernsehspot produziert, den wir laufen lassen, haben unsere Plattform aufgesetzt, ein bisschen Online-Marketing probiert, was da so die KPIs waren und haben eben auch einen Aufsteller in einem Edeka-Markt an der holländischen Grenze hingestellt, wo wir den Besitzer ganz gut kannten und der hat das einfach dann ein Display hingestellt, was sozusagen quasi so ausgesehen hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Es soll später mal aussehen, aber natürlich im Hintergrund relativ manuell sozusagen die Prozesse liefen. Und da haben wir gesehen, echt, das funktioniert gut, also KPIs passen und haben gesagt, okay, dann geben wir Gas und rollen das aus. Dann haben wir ein bisschen noch am Produkt sozusagen gearbeitet, das haben wir noch von der Verpackung etwas verbessert und von der Haptik schöner gemacht, haben dann auch darüber unsere eigene Produktion gebaut für die Gutscheine, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen, wenn dann auch sozusagen vom Produkt her, ja, sagen wir, die beste Experience sozusagen haben und das geht am besten, wenn wir alles selber machen und haben dann sozusagen so gestartet.
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf Rewe. Ihr kennt Rewe als Supermarktanbieter und sozusagen die große Brand im Bereich Lebensmittelhandel. Die Kollegen dort haben sich was Neues ausgedacht und zwar den Rewe Startup Award. Wenn man zu den Top 5 des Rewe Startup Awards gehört, dann gewinnt man eine bundesweite Listung in allen Rewe-Märkten und beim Rewe-Lieferservice. Das ist ja sozusagen der Home Run, der Durchbruch dann wahrscheinlich für euer Startup. Um das zu schaffen, kann man sich ab sofort bewerben. Die Bewerbungsphase läuft schon. Informiert euch unter rewe.de/startup-award über die genauen Teilnahmebedingungen, Einsendeschlüsse und so weiter. Am 21.05.2019 werden die Finalisten eingeladen, im Haber Club in Köln zu präsentieren. Da gibt es einen kurzen Pitch und dann entscheidet die Jury, wer gewonnen hat. Und wenn ihr halt gewonnen haben solltet oder unter den Top 5 liegt, dann werdet ihr halt gelistet und bekommt zusätzlich ein Medienpaket. Also mitmachen, wer irgendwie mit Food oder Essen handelt oder was aufbaut, denkt an diesen Rewe Startup Award. Die Kollegen von Mondelez International unterstützen das Ganze halt auch. Also da ist alles zusammen, was Rang und Namen hat im Bereich Food und Lebensmittel. Schaut es euch an, rewe.de/Startup Award mitmachen. Das Modell ist halt so, ihr habt die Chance deswegen Geld zu verdienen, als Geschäftsmodell für dich als Unternehmer, weil du nochmal extra natürlich Geld verlangst für diese Karte. Das heißt, man zahlt dann für einen 50 Euro Gutschein, zahlt man dann halt wie viel im Laden so im Schnitt, wenn man dann als Schenkender so einen Gutschein kauft, was muss man dann investieren für, sagen wir jetzt mal, einen 50 Euro Gutschein?
50 Euro. Also wir verkaufen auch tatsächlich zum Face Value. Also du kaufst sozusagen 50 Euro für 50 Euro und der Grußkarte ist umsonst dabei.
Und wo steckt eure Marge bei der Sache?
Ja, wir, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir, sagen wir mal, einen iTunes, was auch immer, Zalando-Gutschein aussuchst, dann hat der für dich sozusagen den exakten Wert 50 Euro. Aber wir haben natürlich dadurch, dass wir große Mengen davon einkaufen, bestimmte Einkaufskonditionen und ziehen davon sozusagen eine Art Provision, bekommen wir dann sozusagen.
Also wie Affiliate am Ende.
Genau, wie Affiliate oder sozusagen einfach, wenn man im großen Stil irgendwas einkauft, bei dem sagt er halt, okay, ich gebe dir quasi einen Mengenrabatt auf die Gutscheine und das ist die Marge. Und das Zweite ist natürlich, ein Teil der Marge ist halt auch, dass wir, was man so Breakage, Nicht-Einlöserquote nennt, also dass ein paar Gutscheine einfach nicht eingelöst werden. Mhm. Und das zusammen ist sozusagen für uns so eine Mischkalkulation. Auch ist natürlich diese Provision bei den Partnern unterschiedlich. Also das heißt, du hast in der Höhe, gibt es Shops, gerade jetzt, du hast einen kleineren Shop, der gibt wahrscheinlich durchschnittlich etwas mehr Provision, weil er sich einfach hervorheben will und da eine große Chance drin sieht. Größere Shops geben wahrscheinlich immer etwas
weniger. Was gibt es in Amazon so da für eine Provision im Schnitt? So Größenordnung?
Ja, also ich sag mal, das ist irgendwo, spielt sich alles im einstelligen Bereich ab, aber einstelligen bis zweistelligen Bereich von Provisionsprozenten.
Ja, okay, also Affiliate Marketing war es ja früher schon so, dass man da teilweise schon mehr bekam. Ne? Also da
gebe ich dir recht, wobei, was wir machen ja wirklich einen Geldwertgutschein. Das heißt, wir geben wirklich, ohne, da gibt es keine Mindestbestellwerte, da gibt es sozusagen keine ausgeschlossenen Produkte, sondern der zählt genauso, als wenn du deine Kreditkarte hinterlegen würdest, weil sonst macht das Produkt ja, sagen wir, für dich als Beschenkter keinen Sinn, wenn du dann sagst, ich habe 25 Euro geschenkt bekommen, dann steht ja mindestens 50 Euro mindestens 3 Produkte kaufen, dann sagst du ja, was ist das für ein Geschenk? Das ist ja dann der Gutschein sozusagen, das weiß ja jeder, das ist halt so eine Art Affiliate-Gutschein. Aber bei uns ist es wirklich Geld wert und dadurch ist natürlich auch, sagen wir mal, die Provision für uns etwas geringer, als wenn du jetzt sagst, bei einem Affiliate-Gutschein, wo ich sage, ich kann quasi einen 25-Euro-Gutschein für 1 Euro kaufen und weil er dann eben nur für Neukunden, nur bei einer Bestellung über einen bestimmten Mindestbestellwert verfügt.
Also. Und da musstest du den Markt entwickeln, also war, als du dann auf Amazon oder Zalando so zugegangen bist, war das für die klar, das zu machen? Gab es da sofort bestehende Prozesse oder hast du das irgendwie da erklären müssen, was du davor hast? Bei Affiliate ist es ja wiederum so, das ist ja bei den Firmen schon voretabliert, da musst du, wenn du irgendwie Traffic hast oder Publisher bist, musst du dich nur anmelden, sagen wir mal so. Ne, jetzt, in dem Fall war das, musst du da evangelisieren und erklären oder sagt, nee, alles klar, verstanden, was du machen willst, leg los?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich, wir haben den Markt im Endeffekt neu kreiert, würde ich sagen. Also diese Art von Produkt gab es vorher nicht. Es gab in Ansätzen ein paar Dinge, die so in die Richtung gaben, aber so eigentlich dieses Produkt gab es nicht. Also da musste man viel Überzeugungsarbeit auch bei den Firmen leisten. Klar, da gibt es auch am Anfang ein paar Vorbehalte, wobei im Grundsatz die relativ schnell verstanden haben, sagen, man macht Sinn und dadurch, dass es ein Geschenkprodukt ist, ist es ja auch für die Firmen spannend, weil natürlich auch sozusagen ihre Marke ja weitergetragen wird. Wenn du mir einen Gutschein schenkst, dann kennst du potenziell vielleicht diese Firmen und ich beschäftige mich jetzt neu damit. Also ist das durchaus auch was Spannendes. Also im Grundsatz muss man sagen, wir haben den Markt neu gemacht, aber es war, sagen wir mal, nach einer gewissen, sagen wir mal, anfänglichen Skepsis, die, glaube ich, immer normal gegenüber neuen Produkten besteht, war das eigentlich sofort klar, dass die Leute gesagt haben, Mensch, super spannend. Und wir hatten auch das Partnernetzwerk sehr, sehr schnell zusammen. Klar, heute haben wir deutlich mehr noch als damals, aber ich sag mal, das relevante Set hatten wir relativ schnell
zusammen. Relevant heißt dann irgendwie iTunes, Amazon, Zalando und
so. Ja, genau, also die großen Brands, wo man sagt, wenn man so auf so einen Gutschein drauf guckt, vielleicht löst man nachher auch bei einem kleineren Shop ein, aber natürlich, man guckt jetzt erstmal, ob dieses Produkt relevant ist, macht man natürlich daran fest, dass eben auch große Brands da drauf sind, die man sofort kennt. Und wenn du natürlich jetzt gerade, wir haben ja auch speziell stationären Handel gewählt, um das Produkt zu verkaufen, da hast du ja auch eine relativ kurze Entscheidungsphase. Das heißt, du stehst vor einem Regal, musst dann überlegen, was kaufe ich? Und da zählt natürlich sozusagen auf der einen Seite die Marke, Wunschgutschein als Marke, dass die Leute das kennen. Wenn sie es nicht kennen, dann sehen sie natürlich auch die Logos auf dem Gutschein und wissen dann, ah, alles klar, scheint universell verwendbar zu sein, weil da ist ja de facto jeder dabei. Ne?
Du bist eigentlich hier Teil 3 einer unfassbaren Serie. Es waren hier schon die Kollegen von Fontoff oder der Kollege von Fontoff, Sven-Oliver Pink, vor ein paar Wochen da, der auch sehr stark über den stationären Handel die Rucksäcke eingeführt hat. Also unsere Hörer, die das regelmäßig hören, die werden sich erinnern. Unfassbare Geschichte. Dann kamen die Kollegen von Tonys, also von diesem Kinderzimmer Box-Sprach-Tool. Diese Väter werden sich erinnern, die das hier gehört haben. Also auch übrigens aus der Rhein-Region, also auch, glaube ich, Düsseldorfer. Jetzt wieder jemand, der hier, wir werden gleich mal ein bisschen versuchen, Umsätze abzuklopfen. Ich kann schon verraten, es ist auch nicht schlecht. Wieder aus Düsseldorf und wieder, vor allen Dingen, das ist das Interessante, glaube ich, sehr stationär vorgegangen ist. Warum? Also ich meine, du bist ja eigentlich ein Online-Typ seit Jahren. Warum machst du so ein Produkt dann so stark über Supermärkte und stationär und nicht übers Netz?
Das ist, also das vielleicht vorab geschickt, wir machen auch Umsätze über online. Also online ist natürlich auch ein starker Markt. Also wir haben den Gutschein auch als PDF-Gutschein. Wir arbeiten sehr stark auch an digitalen Geschenken, also so, an solchen innovativen Produkten. Das machen wir schon. Aber stationär ist natürlich einfach spannend, weil sagen wir mal, die Infrastruktur für den Art von Gutscheinkauf existiert, weil es, sagen wir mal, eine gute Möglichkeit ist, das eben mal mitzunehmen und die Haptik natürlich eine gewisse Rolle spielt und manchmal bei so einem kurzfristigen Geschenkthema, da ist natürlich auch die Kurzfristigkeit da. Ne? Da hast du vielleicht nicht einen Tag Zeit, um zu warten, bis dein Gutschein per Post zugestellt wird, sondern du brauchst ihn eben sofort und dafür war es spannend. Und wie gesagt, da wir die Erfahrung hatten mit stationären Handel und auch gesagt haben, das ist einfach so ein Breitenprodukt, haben wir damit gestartet und haben dann bei ein paar Retailern gestartet und über den Zeitraum jetzt sind wir, glaube ich, bei 60.000 PS aktuell.
In Deutschland?
In Deutschland.
Also das heißt in allen großen Supermärkten fast?
Genau, also wir sind da absolut sozusagen, haben den Markt abgedeckt. Es gibt de facto fast gar keine Ketten mehr, die Gutscheine verkaufen und uns nicht verkaufen. Und vielleicht muss man auch diese Zahl 60.000 mal in den Kontext stellen, weil mir war das früher auch nicht klar, wie viel gibt es überhaupt, wie viele Supermärkte oder wie groß sind die Ketten. Mein einfachstes Beispiel ist immer, dass wir häufiger verkauft werden als Briefmarken. Also und Briefmarken hat man ja so eine Assoziation, dass die irgendwie überall verfügbar sind und wir haben mehr PS als Briefmarken und wie gesagt, den gesamten stationären Handel, der Gutscheine verkauft.
Also Edeka, Aldi, weiß nicht, Rewe, das habt ihr alles.
Genau, exakt. Also so die großen Supermarktketten sind im Endeffekt komplett abgedeckt durch uns. Alle, die Gutscheine im Grundsatz im Sortiment haben.
Ne? Und die finden euch auch deswegen ganz cool, hattest du mir schon mal einmal erzählt, weil ihr eigentlich, macht man sich gar nicht so klar, größere Warenkörbe macht. Ne? Also wenn jemand einen 50-Euro-Gutschein kauft, das ist ja schon ein höherer Warenkorb als die meisten Produkte im Supermarkt. Da kauft man Joghurt oder Milch, das kostet ja alles viel weniger.
Absolut. Ja, also gerade wenn man im Supermarkt mal überlegt, wie viele Produkte gibt es in so einem Supermarkt, die 50 Euro kosten. Ne? Das macht man sich nicht so klar. So, ich sag mal, eine Milch kostet 2 Euro. Und on top, du hast natürlich als derjenige, der diese Märkte betreibt, hast du kein Warenrisiko, weil im Endeffekt steht bei dir nur Papier im Regal und das wird erst aktiviert an der Kasse, wenn du wirklich auch die Bezahlung erfolgreich durchgeführt hast.
Und die Supermärkte verdienen aber dann auch an der Marge mit. Also das heißt, die 50 Euro, die dann eingenommen werden, da gibt es dann wieder die Rabatte, die euch die Shops geben oder die iTunes der Welt geben. Und du musst dann diese Marge logischerweise teilen mit dem Edeka, mit dem Rewe, wem auch immer, weil sie würden es ja nicht sonst aufstellen.
Absolut, absolut. Aber das ist ja auch, sagen wir mal, ein fairer Deal. Ne? Also wenn man sein Produkt verkauft, also selbst wenn man Rucksäcke oder Tonybox, die irgendwo verkauft werden, die werden ja auch natürlich auch einen Teil ab. Ne? Ja. Und finde ich auch, ist ja relevant. Die machen sozusagen, gewinnen den Kunden, die machen das Payment. Also ist ja auch okay, dass die sozusagen daran mitverdienen, ne? Und stellen es aus. Also ist am Ende ist ja ein Wert, auch der für uns darstellt.
Und welche Gutscheinklasse wird am häufigsten gekauft? Also was schenken die Menschen am meisten? 50 Euro, 20 Euro, 10 Euro?
Ja, der Schnitt ist relativ sozusagen in der Mitte, also so bei 25 Euro. Also die Anzahl von 15 Euro Gutscheinen ist höher, aber sozusagen im Mix des Umsatzmixes liegt es ungefähr bei 25 Euro. Also 50 Euro sozusagen sind weniger Gutscheine, aber sozusagen der Wert natürlich entsprechend höher. Also liegt bei 25 Euro, liegt ungefähr die Mitte.
Also dann jetzt kommen wir die typischen OMR-Fragen. Jetzt überlege ich so 25 Euro, 60.000 Vertriebsstellen. Wie viele Gutscheine im Jahr verkaufst du dafür so im Schnitt über alles? Also Umsatz will ich natürlich so ein bisschen mal mich annähern. Was macht ihr da?
Ja, wir haben jetzt, letztes Jahr haben wir über 50 Millionen Umsatz gemacht.
Über 50 Millionen, okay.
Ja, und dieses Jahr werden wir deutlich über 100 Millionen liegen.
Krass, das ist ja echt mal ein richtig, also ne, für alle, die hier zuhören, das ist nicht so normal, ne, dass die Leute sozusagen Firmen hochziehen in dieser Dimension. Ist dann natürlich eine Handelsfirma am Ende, das ist ja der Umsatz inklusive der Gutscheinwerte, ne?
Genau, exakt, das ist der Umsatz inklusive der Gutscheinwerte, wobei Handelsfirma, ich glaube, das hat schon viele Dimensionen, also am Ende ist es sehr viel auch technologiegetrieben, ne? Auch wenn am Ende vielleicht der Verkaufsvorgang am POS erfolgt, aber da ist eben auch viel Technologie dahinter, mit der man sozusagen den Prozess steuern muss, indem man sozusagen diese Partner onboardet, also das ist im Endeffekt schon, sagen wir mal, eine echte IT-Plattform, auch wenn hinten quasi ein Papier ist, was irgendwo in einem Retail verkauft wird, ist, sagen wir mal, das Geschäftsmodell extrem technologisch getrieben, ne? Das muss man schon sagen.
Und du, also hast ganz vernünftige Margen, also jetzt nicht so die klassische E-Commerce-Marge, wo man so weiß, das ist im Zweifel, je nachdem, was man handelt, irgendwie 3, 4, 5%, das ist schon ein bisschen besser, weil ich hatte das mal selber erlebt, als ich mir mal diese Firmen Jochen Schweizer und MyDays und so angeschaut habe, das ist auch Gutschein-Geschenkfirmen und da war das auch schon dieses Breakage, ne? Also Gutscheine, die nicht eingelöst werden, man macht sich kein Bild, dass dann schon auch irgendwie eine ordentliche Prozentzahl niemals eingelöst werden.
Also es ist sozusagen Teil des Geschäftsmodells, absolut. Wobei man dabei sagen muss, dass natürlich, dass so Eventgutscheine eine höhere Nicht-Einleser-Quote haben, was irgendwo logisch ist. Ne? Wenn ich dir einen Fallschirmsprung schenke und du sagst, ich habe Angst davor, will das gar nicht machen oder ich muss ein Datum finden, ich muss da hinfahren, das ist natürlich sozusagen in Anführungszeichen deutlich weiter weg, dieser Gutschein, als eben online zu gehen und sozusagen so einen Gutschein einzulösen wie ein Wunschgutschein. Ist aber auch gewollt von uns. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen ein langfristiges Geschäftsmodell aufsetzen, wir wollen uns etablieren auch als sozusagen so eine Art von Longtail-Geschenk, weil wir sagen, es ist in deiner Familie wirst du niemals deiner Frau sozusagen zum Hochzeitstag einen 50-Euro-Gutschein schenken. Das, glaube ich, ist illusorisch, dass wir das irgendwann mal hinbekommen. Aber es gibt eben viele andere Gelegenheiten, zu denen du mal eine Kleinigkeit brauchst und vielleicht denjenigen gar nicht so gut kennst und weißt nicht genau, was der haben oder was der machen will oder was der, wofür der sich interessiert. Und da ist sozusagen, das ist spannend. Und die Gelegenheiten kommen aber natürlich auch viel häufiger als der Hochzeitstag von dir, weil du einfach, ich sag mal, für die Kindergärtnerin oder für einen Kollegen oder für das Kind eines Freundes brauchst du irgendwie ein Geschenk. Und da ist natürlich sowas spannend, dass die Leute sagen, Mensch, da nehme ich immer einen Wunschgutschein, wenn ich nicht genau weiß, was ich demjenigen sonst schenken soll oder wofür er sich interessiert.
Ich meine mich zu erinnern, das ist wirklich, Erinnerung kann falsch sein. Wahrscheinlich werden jetzt einige hören denken, okay, was erzählt er da? Dass das bei Jochen Schweizer und MyDays so fast bei 20% lag, dieses Breakage. Bei euch ist es wahrscheinlich niedriger.
Bei uns ist es niedriger, absolut. Aber ich würde dir jetzt die genaue Zahl kann ich dir nicht sagen, aber bei uns ist es niedriger.
Aber es ist natürlich ein massiver Margentreiber, ne? Wenn man halt so Breakage generell hat, das ist natürlich auf einem Produkt, wo man vielleicht 10% Marge hat, und dann hat man noch Breakage, je nachdem, das ist natürlich, dann hast du ja wirklich 100% Marge, weil das ist halt einfach diese Kohle, die da eingenommen wurde von den Supermärkten oder von euch an, die wird halt nie abgerufen. Ne?
Genau. Ja, es geht, wie gesagt, geht einfach ganz normal sozusagen in die Kalkulation bei uns mit ein, ne? Und davon sozusagen zahlen wir es. Aber eben nochmal gesagt, ist für uns jetzt nicht der Treiber darauf, sozusagen zu optimieren, sondern wir sagen eben, viel besser für uns ist, wenn derjenige es benutzt, wenn er sozusagen sich dafür begeistert und derjenige, das ist natürlich für uns das Spannende, der es einlöst, am Ende, der eine gute Erfahrung macht und sagt, Mensch, cooles Produkt, ist ja für uns wieder auch jemand, der potenziell es auch kauft. Also ist auch so sozusagen auch durch Zahlen für uns belegbar, dass da die Leute, die mal einen Wunschgutschein geschenkt bekommen haben, danach eben auch wieder Wunschgutscheine verschenken.
Okay.
Das ist für uns, sagen wir mal, das spannende Modell, weil einfach wir sehen da, das ist ja die einzige Langfristigkeit. Also mal ein Produkt zu verkaufen, wo man sagt, ich möchte gar nicht, dass derjenige das verwendet, das ist ja eine sehr kurzfristige Denkweise.
Aber trotzdem, wenn man sich das vorstellt, dass da jemand an der Kasse dann irgendwie, weiß ich nicht, die 50 Euro abgibt und direkt die bei dir, mehr oder weniger nicht nur bei dir landen, außer natürlich die Marge, die der Rewe-Händler dann bekommt, ist natürlich schon immer auch geil. Aber klar, also das ist auf Dauer, irgendwann greift es zu kurz, das ist mir auch klar. Wie viel Prozent ist jetzt offline? Also 80%, 90% oder was ist, wie ist so der Umsatz-Breakdown offline-online?
Ja, wir sind ungefähr bei ungefähr 2/3 des Umsatzes ist im Moment stationär und 1/3 des Umsatzes ist online über weitere Kanäle, wobei da eben auch Themen dazugehören, die jetzt bei uns extrem stark wachsen. Das ist eben so Themen wie Firmengutscheine. Also ich sag mal, wir haben jetzt hier...
Ja, netterweise, ja.
Ich brauche die OMR-Gutscheine weil du einfach sagst, für was schenke ich meinem Mitarbeiter, wenn er Geburtstag hat oder was schenke ich dem zu Weihnachten oder was schenke ich meinen Kunden. Dafür ist es halt auch ein spannendes Thema, was wir, muss man sagen, am Anfang so ein bisschen unterschätzt haben und eigentlich dadurch gelernt haben, dass Firmen auf uns zukamen. Das war, wir haben ja bis vor ein paar Jahren stark auch Fernsehwerbung gemacht und dadurch sind einfach auch große Firmen auch zu uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, können wir bei euch Gutscheine bestellen? Und irgendwie als dann mal so die erste Bestellung kam, wo irgendwie 100.000 Euro Umsatz in einer Bestellung waren, dann habe ich gedacht, okay, irgendwie da scheint was zu funktionieren. Und dann lernt man natürlich so ein bisschen, okay, klar, eigentlich macht das total Sinn. Und dann haben wir eben auch gesagt, mit unserer eigenen Produktion, weil wir so eine Just-in-Time-Fertigung haben. Also wir haben quasi so IT-Prozesse für bei uns, wo quasi der Gutschein immer in Echtzeit produziert wird, sozusagen. Also wir haben gar keine Lagerhaltung, sondern das, was sozusagen an Bedarf da ist, egal ob es eine Online- oder Bestellung ist oder für einen Supermarkt, wird sofort produziert und dadurch können wir natürlich auch so individuelle Motive machen, was gerade jetzt auch für Firmen spannend ist, wo man sagt, Mensch, ich habe da mein Logo vorne drauf für meine Mitarbeiter, ein paar nette Worte vielleicht irgendwie eingedruckt oder ich schreibe die sogar persönlich da rein. Und das ist sozusagen das, was, muss man sagen, im Moment der für uns am stärksten wachsende Bereich ist, weil einfach, ja, haben wir so ein bisschen am Anfang, ich will nicht sagen, nicht gesehen, aber einfach natürlich, du hast ja gerade in so einem neuen Unternehmen, was immer schon schnell gewachsen ist, hast du 1000 Herausforderungen und irgendwie musst du so ein bisschen gucken, an welche Wege gehst du als erstes. Und das haben wir jetzt erst, sagen wir mal, im letzten Jahr überhaupt angefangen, so ein bisschen strukturierter anzugehen und ist ein spannender Kanal. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auf Perspektive wahrscheinlich so schon noch deutlich diversifizierter sein werden, was die Vertriebskanäle auch angeht. Und dann kommen eben so Themen dazu wie digitales Geschenk, wo wir uns stärker positionieren wollen. Also eben auch klar in den Bereich online reinzugehen, wie verschenke ich heute was, wenn ich sozusagen im Zeitalter von Mobile, WhatsApp und SMS und Co., wo wir an Lösungen arbeiten, wo man, sagen wir mal, einfach so ein bisschen der Innovationsführer in dem Bereich ist und sagt, was ist da eigentlich, gibt es dafür Geschenkmöglichkeiten, wie will ich schenken, wenn in einem digitalen Zeitalter, wenn ich vielleicht keine Karte mehr verschenken möchte oder Ähnliches.
So ein paar Worte zur Fernsehwerbung, weil ich glaube, ProSieben, ihr habt so einen Deal damals gemacht, mit ProSieben sind auch bei euch investiert, korrekt?
Genau, richtig.
Das war so der Plan, das ganze Thema auch über Fernsehwerbung nochmal größer zu machen, aber macht ihr nicht mehr so massiv?
Ja, wir haben den Switch jetzt im letzten Jahr eingeleitet, dass wir deutlich mehr online machen und weil natürlich auch die Möglichkeiten, was Display und Brand basiert ist, auch online, dass das einfach deutlich zugenommen hat. Und wir am Anfang das genutzt haben, um einfach auch, sagen wir mal, die Marke etwas bekannter zu machen, Leute auch in Retail zu bekommen, was wir auch tatsächlich nachweisen konnten, dass da auch sozusagen eine Korrelation gibt, also dass Leute auch echt einen Spot sehen und irgendwann im Retail was kaufen, was ich ziemlich spannend fand, war eigentlich eine Hypothese, wusste ich gar nicht, ob ich sozusagen dran glauben soll oder nicht, aber das konnten wir nachweisen.
Also habt ihr dann gemessen über irgendwelche Regionen, wo das nur in bestimmten Regionen ausgestrahlt habt oder sowas? Oder wie?
Genau, wir haben sozusagen einfach verschiedene sozusagen Szenarien, wie wir die Fernsehwerbung geschaltet haben und haben dann geguckt, gibt es Korrelationen da in Abverkäufen, die im Handel stattfinden. Und da haben wir gesehen, die sind tatsächlich auch statistisch signifikant, sind die da. Und deswegen, also das war spannend und natürlich auch so ein bisschen die Marke in den Markt zu bringen. Ne? Dass wir sagen, Wunschgutschein als die Brand für Gutscheine und auch das ist messbar. Also das ist natürlich einfach ein breites Medium. Jetzt haben wir gesagt, okay, gerade wenn in der aktuellen Zeit, wenn auf mit Instagram, Facebook, YouTube und Co., gibt es eben auch noch mehr Möglichkeiten, eben auch digital sozusagen auch Branding zu betreiben. Und das haben wir jetzt im letzten Jahr mal etwas fokussierter umgesetzt, dass wir gesagt haben, wir gehen einfach mehr auf online sozusagen, weil es einfach...
Was macht ihr da? Also hast du jetzt ein Portfolio an Sachen genannt, welches ist davon so das Wichtigste gerade?
Also das, was für uns super gut funktioniert, ist Facebook. Klar, logischerweise, sagen wir mal, klassische Google-Werbung, also ist immer noch auch ein Suchthema, ne? Gutschein kaufen, da sind wir auch organisch, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt. Das haben wir von Anfang an gemacht. Google ist ein wichtiges Thema, aber sagen wir mal, so für Branding Facebook sehr wichtig. Instagram, finde ich, funktioniert erstaunlich gut. Also auch, weil wir, sagen wir mal, auch durch die Motive, die wir haben, haben wir halt auch, sagen wir mal, im Bildkontext eine ganz gute sozusagen Möglichkeit, da zu werben und den Leuten irgendwas darzustellen, was ja nicht bei allen Produkten so ist, ne? Also beispielsweise bei Lotto deutlich schwieriger. Also YouTube, muss ich sagen, ist noch nicht da, wo wir es gerne hätten. Ich glaube da perspektivisch dran, dass da noch mehr kommt, aber ich sag mal, von den Performance-Werten sind wir noch nicht da. Also ich sag mal, ich würde sagen, Facebook ist für uns sozusagen der spannendste Kanal, auch wegen den Targeting-Möglichkeiten.
Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf die Techniker Krankenkasse. Diejenigen, die uns häufiger hören, wissen, ich spreche ab und zu von der Techniker Krankenkasse. Wirklich eine sehr innovative Krankenkasse. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie natürlich hier bei uns Werbung schalten, aber auch an Projekten wie dem, was sie mit Tinnitracks gerade machen. Tinnitracks wiederum selber ist ein Startup, das gegen den Tinnitus ankämpft. Tinnitus kennen wahrscheinlich die meisten von euch, zumindest vom Hörensagen, dieses lästige Piepsen oder Pfeifen, das man auf dem Ohr hat, wenn man zu viel Stress hat, wenn man zu viel laute Musik gehört hat. Und um das wegzubekommen, zumindest temporär, gibt es halt Tinnitracks. Es läuft so, ihr geht zum Arzt und messt, welche Nervenfrequenzen und welche Frequenzen bei euch gestört sind. Das kann man wohl offensichtlich messen. Ich kenne das genauer, den Prozess, den physikalischen, medizinischen Prozess auch nicht so ganz genau. Und dann hört man Musik und Tinnitracks schafft es genau aus der Musik, die Frequenzen so rauszufiltern, dass man während des Musikhörens keinen Tinnitus hört. Das ist wohl für die Betroffenen eine sehr große Erleichterung und die Firma Tinnitracks macht es möglich. Also wenn ihr das Thema habt oder jemanden kennt, denkt an Tinnitracks, empfehlt die Kollegen und denkt dahinter an die Techniker Krankenkasse, die das Ganze hier bei uns extrem pusht. Also, ich hoffe auf dann vielleicht ein paar ruhige Minuten beim Musikhören für all diejenigen, die darunter leiden. Gute Besserung.
Und ist das so, dass du dann auf der ersten Bestellung schon profitabel bist? Also ist man wirklich gesagt, okay, wenn man jetzt so rechnet, ne, Kundenakquisitionskosten, ja. Brauchst du nur einen Gutscheinkäufer und das rechnet sich schon?
Kommt ein bisschen drauf an. Also sozusagen, wir versuchen overall eigentlich immer profitabel zu sein, weil das ist vielleicht so eine Grundüberzeugung auch von mir, dass man sagen muss, wenn man so eine Firma aufbaut, irgendwo im Grundsatz muss sie Geld verdienen, aber klar, wenn man sozusagen sich da die Unit Economics anguckt, dann kann es auch mal sein, dass man sagt, man überinvestiert, das machen wir auch. Also es gibt tatsächlich welche, wo wir nicht profitabel sind auf der Ersttransaktion, allerdings ist das der deutlich kleinere Teil und dann gibt es irgendeine gute Begründung dafür, zum Beispiel, sagen wir mal, indem der Kanal einen besonders großen Branding-Effekt hat. Mhm. Zum Beispiel, ich sag mal, auf eine Direct Response auf einen TV-Spot, ich kenne niemanden, der, sagen wir mal, richtig rechnet und da profitabel ist auf Ersttransaktion. Also ich glaube ich einfach nicht dran. Habe ich noch nie gesehen und habe mir viele Sachen da angeguckt. Das gibt's nicht. Aber da muss man natürlich sagen, du hast halt einen Branding-Effekt, der wahnsinnig groß ist, weil du natürlich, wenn du dir mal Reichweiten da im TV anguckst und dann dazu das, was an Direct Response reinkommt, dann hast du einfach extremst viele Menschen erreicht. Und das muss man natürlich irgendwo auch bewerten. Ne? Und das musst du, sagen wir mal, gedanklich dann auch einfach auf einen anderen Budgettopf buchen, für dich zu sagen, das kann ich nicht nur sozusagen der Transaktion zurechnen. So ein Thema wie, ich sag mal, Google-Werbung und Co., da habe ich natürlich wenig Branding-Effekt. Da kann ich auch nicht sagen, da buche ich jetzt was weg, weil da hat einer mal meine Anzeige gesehen. Oder sagen wir mal, das wäre auf jeden Fall, ist meine persönliche Meinung auf jeden Fall, dass, sagen wir mal, da würde ich jetzt nichts auf Branding buchen, sondern da würde ich sagen, das muss irgendwie auch profitabel sein. Ne?
Wie groß ist euer Team mittlerweile?
Wir sind so 50 Leute ungefähr.
Man muss ja auch sagen, für alle, die sich jetzt mit E-Commerce nicht so viel beschäftigen, das ist ja auch insofern doppelt sexy, weil, ne, was andere als Retouren haben, habt ihr als Breakage, haben wir schon drüber gesprochen. Und bei euch gibt es auch keine Saisonalitäten. Ne? Es gibt jetzt nicht die Ware, die dann wieder irgendwie nicht verkauft wurde, weil kommen jetzt neue Klamotten, die hip sind oder die Ware wird schlecht oder irgendwie, weiß ich nicht, wird alt. Im Sinne von Elektronik, dass man sagt, okay, Mensch, die iPhones sind schon 2 Jahre alt, will keiner mehr haben. Sondern das ist ja alles irgendwie so, wie man sich perfekten E-Commerce oder Produkte vorstellt. Die werden nie alt, die lagern perfekt, die sind nur ganz klein, die kann man selber herstellen in einer kleinen Produktionsstraße, die du gebaut hast. Es ist ja eigentlich das ideale Produkt, das man sich nur wünschen kann als Händler. Warum hat da kein anderer dran gedacht?
Tja, wenn man das immer wüsste, ne? Nein, also ich keine Ahnung, also ich finde es auch, ja, es ist ein super spannendes Geschäftsmodell. Ich glaube auch einfach, wir sehen ja jeden Tag auch, wie viele Opportunitäten wir noch sehen, also wo wir eigentlich am Anfang stehen. Ne? Also wir haben auch, unsere Plattform ist ja so modular gebaut, dass wir wirklich unterschiedlichste Art von Produkten da andocken können. Und am Ende sind wir in der glücklichen Situation, dass wir müssen uns unter den vielen genialen Möglichkeiten entscheiden, was machen wir jetzt zuerst. Ne? Und das ist natürlich immer cool in so einem Geschäftsmodell. Von daher gebe ich dir total recht, mich wundert es auch, dass, sagen wir mal, so in der Form das noch keiner gemacht hat. Aber manchmal muss man einfach der Erste sein. Ne?
Also, der Markt ist ja auch dicht. Ich meine, wahrscheinlich werden sie jetzt bei Edeka und Rewe nicht mehrere Aufsteller hinstellen.
Nee, absolut. Ja, ja, genau. Das ist, für Deutschland ist es absolut so. Wir sind in Österreich letztes Jahr gestartet, Schweiz jetzt dieses Jahr. Also wir sozusagen gehen jetzt auch stark auf Internationalisierung, weil auch international einfach, sagen wir, das Produkt noch nicht in der Form existiert. Und da haben wir natürlich extrem gute Learnings aus Deutschland. Von daher, ja, super spannend. Und wie gesagt, es gibt noch so viel Randbereiche Randbereiche kann man es gar nicht nennen, einfach neue Märkte, die sozusagen über diese gleiche Art von Technologie erschlossen werden können, dass wir sagen, okay, wir sind eigentlich bei Schritt 1 von 100, das ist sozusagen irgendwie schon cool.
Und das schon mit jetzt demnächst 100 Millionen Euro Umsatz oder mehr, ist natürlich jetzt echt schon mal ein Statement, ne?
Absolut, absolut. Also wie gesagt, ich habe selten so ein Geschäftsmodell gesehen, was mich auch so begeistert hat, ist irgendwie, hat einen coolen Bezug, also unabhängig jetzt sozusagen von allen Metriken, ist es eben auch irgendwie, hat irgendwie auch so ein, ist ein tolles Produkt. Man kann es selber verschenken. Ich verschenke es gerne auch selber. Und ich habe irgendwann neulich mal das Feedback bekommen, sagen, ja, du verschenkst ja nur Wunschgutschein, weil du es dir ausgedacht hast. Ne? Aber ich gesagt, nee, eigentlich, ich würde es auch verschenken, wenn sich jemand anders ausgedacht hat, weil ich es eigentlich echt ein cooles Produkt finde. Also ich verschenke es nicht, weil es mir gehört, sondern einfach, weil ich es ein total cooles Produkt finde und es irgendwie, ja, irgendwie hat so einen Einzug ins Leben erhalten. Und ich sehe das bei total vielen Leuten, dass die auch einmal verschenken, zweimal und irgendwann sagen die, okay, ist irgendwie so in meinem Repertoire aufgegangen. Und das ist natürlich, sagen wir mal, neben allem, was man über Geschäft und Umsätze und etc. sagen kann, ist das natürlich irgendwas, ja, was irgendwie auch schön ist, ne? Für einen selber und fürs Herz. So, ne?
Sag mal, ProSieben ist bei euch dabei. Wer noch? Dein Geschäftspartner oder gibt es noch weitere Investoren?
Genau, ja, genau, meine Geschäftspartner und ich sind dabei und wir haben noch so ein Set an Investoren, die kommen aus unserer eigenen, wir haben so eine eigene kleine VC-Firma, die investiert und die hat sozusagen da quasi auch in unsere Firma investiert, ne, mit der wir externe Investments über die letzten Jahre gemacht haben und die hatte quasi auch mit investiert und das ist sozusagen aber das Set, aber wir sind da die.
Aber es ist sehr entspannt, dass jetzt keiner internationaler Groß-VC, der dann irgendwie Ärger macht oder groß reinredet oder so, du kannst das entspannt entwickeln und hast sozusagen als institutionellen klassischen Investor nur ProSieben.
Ja, genau. Ja,
absolut. Und das war so ein Media for Equity Deal wahrscheinlich.
Ja, genau. Okay. Richtig. Genau, also wir
würdest du wieder machen?
Bitte?
Würdest du den wieder machen?
Also, ich sag mal, wenn ich in der Situation von damals wäre, absolut. Ne? Ob ich jetzt heute einen neuen machen würde, nicht, glaube ich, einfach, weil wir in einer anderen Phase vom Unternehmen sind.
Würdest du selber dann lieber bezahlen, die Fernsehwerbung sozusagen?
Genau, wenn ich jetzt heute sozusagen nochmal welche machen würde, aber ich glaube, dass sozusagen für den Zeitpunkt war es genau das Richtige. Ne? Den Push zu bekommen, auch im Retail da sozusagen, das zu befruchten, das hat ja in vielen Dimensionen uns geholfen. Ne? Also verschiedene Geschäftsmodelle anzustoßen, also auch neue Retailer, also neue Supermärkte und Vertriebspartner zu gewinnen.
Weil die dann sehen, Mensch, der ist im Fernsehen und dann hast du da eine höhere Kredibilität und Glaubwürdigkeit in den Gesprächen mit dem Handel.
Absolut, weil die natürlich auch sagen, wenn sozusagen jemand da, sagen wir mal, in der Größenordnung auch investiert in Marketing, dann kommt uns das ja auch zugute. Ne? Da profitieren die auch davon und finde ich völlig zu Recht, dass man sagt, irgendwo am Ende des Tages muss ich mich als derjenige, der ein Produkt zuliefert, auch so aufstellen, dass ich sage, ich biete dem Handel auch irgendwas an dafür, dass er mich da mit in, als Produkt listet, auch wenn das Produkt gut ist, aber am Ende des Tages ist es ja einfach ein Argument mehr und natürlich gucken auch Menschen, die in so, sagen wir mal, Supermarktketten oder stationären Läden arbeiten oder eben auch Partner, die bei uns Einlösepartner sind, die gucken auch Fernsehen und sagen, Mensch, okay, da wollen wir dabei sein und melden sich. Also das hat uns, glaube ich, in vielen Bereichen befruchtet. Ich glaube, jetzt wären wir einfach in der falschen Phase für so eine Art von Deal und ich glaube auch, sagen wir mal, dass wir dafür kennen wir heute zu genau die Art von Kunden, die wir brauchen, die wir adressieren müssen. Dadurch sind wir heute, glaube ich, einfach besser aufgestellt sozusagen im direkten Targeting, wie wir...
Also wenn ich mir jetzt überlege, bei Facebook kann man dann alles mögliche targeten, was target ihr da so klassischerweise, womit fängt man mal an? Also Leute, die jetzt Geschenke vergeben wollen, die findet man ja nur nicht so einfach mit Targeting. Sondern das ist eine Altersklasse oder eine Demografie ist es auch nicht. Das ist ja, was ist sozusagen das Haupt-Targeting-Kriterium oder die ein, zwei, die euch geholfen haben?
Also ich sag mal, das, was uns total hilft, ist natürlich Leute, sozusagen unsere Custom Audiences sozusagen, indem wir wo sagen, Leute, die mit unserem Produkt schon in Verbindung gekommen sind, Leute, die da mit den Leuten interagieren oder die sozusagen mit den Leuten in Verbindung stehen. Grundsätzlich ist, also ich sag mal, der Nachteil ist ja, dass du sozusagen so ein breites Produkt, dass es eigentlich ja quasi für jeden passt. Ne?
Genau, es gibt eigentlich keine Streuverluste.
Genau, und dann gibt es natürlich so Themen wie sozusagen Leute, deren Freunde Geburtstag haben in nächster Zeit und solche, Targeting-Themen, wo man sozusagen, sagen wir, auf spezielle Zielgruppen geht und natürlich dann eingegrenzt wiederum zu sagen, okay, wenn wir sozusagen online sehen, gibt irgendwie Korrelation mit bestimmten Regionen, wo sozusagen das Produkt gut läuft, wo wir sagen, sozusagen da spielen wir dann auch auf Facebook dann entsprechende Werbung aus in den Regionen oder für diese Zielgruppen.
Also ist es eher ein ländliches Produkt oder eher ein urbanes Produkt?
Ja, das kann man gar nicht so sagen, aber ich sag mal, ich würde sagen, dass wir sozusagen, wir haben einen leichten Überhang. Also erstens sozusagen, witzigerweise ist es tatsächlich 50-50 Männer, Frauen, also mhm. ganz leichten Frauenüberhang. Und wir haben so einen leichten Überhang sozusagen, wenn du quasi in Deutschland von Norden bis Süden aufteilst, dann sind wir sozusagen, der östliche Teil von Deutschland hat sozusagen, also jetzt nicht Ostdeutschland, oder hat etwas höheren Faktor als auf der linken Seite. Aber wir haben in den Ballungsgebieten mehr Umsätze sozusagen, aber das ist sozusagen, ich sag mal, ich würde sagen, es ist im Grundsatz schon eine Gleichverteilung auch über Deutschland. Ne? Dass wir sozusagen, da gibt es jetzt nicht, dass wir sagen, okay, es gibt den einen Ort, wo nur noch Gutscheine verschenkt werden. was wir schon sehen, ist sozusagen, dass sich das quasi so ein bisschen in Zielgruppen eben auch ausbreitet. Also wenn einer mal anfängt, in so einem Umfeld das zu verschenken, dass man einfach viele damit in Kontakt kommen, Berührung kommen und die dann auch weiter verschenken. Also das ist so, wenn wir so Umsätze, die, wo wir sagen, in bestimmte Regionen, die einmal sozusagen irgendwie einen relativ hohen Grundumsatz haben, die wachsen auch einfach total stark. Also ich erkläre es mir so, dass es eben wirklich auch dann weitergegeben wird auf dem Freundeskreis und man hat mehrere Leute haben es gesehen, wollen es auch nochmal ausprobieren und verschenken es dann weiter.
Wenn man jetzt das so hört, dann kommt immer die Frage, was hat man mit der Firma vor? Also du sagst jetzt, da gibt es noch wahnsinnig viel Wachstumspotenzial im Ausland, neue Kategorien, Firmen, Kunden erschließen und sowas alles. Jetzt auf dem Niveau, wo du bist, was kommt? Kauft man dann selber zu? Fangt ihr irgendwann, weiß ich nicht, im Gutscheinbereich zu konsolidieren und irgendwelche Firmen zuzukaufen? Kann man sowas an die Börse bringen? Macht man das einfach jahrelang als gutes Dividendengeschäft? Was ist so deine Perspektive?
Also das Gute ist, dass wir erstmal nicht zukaufen müssen, weil es gibt nur uns. Das ist natürlich irgendwie eine komfortable Situation.
Auch im Ausland oder so. Oder man könnte ja so Vergleichs-, also anliegende Modelle vielleicht nehmen oder sowas.
Ja, also da haben wir noch nicht drüber nachgedacht, weil es einfach sozusagen, es gibt in dem Bereich nicht so viel und das Wachstumspotenzial ist auf jeden Fall da. Ne? Es gibt weltweit ein paar Länder, wo sozusagen solche Modelle mal im Ansatz sind, wobei wir einfach sagen, wir sind technologisch deutlich stärker und da macht sozusagen den Markt zu kaufen, da haben wir einfach gesehen, dass wir das auch mit unseren sozusagen Bordmitteln hinbekommen, dass wir unser Produkt auch in den Markt bekommen, weil es einfach auch gut ist, ne? Und weil es gut ankommt und wir, sagen wir mal, das, was wir den Leuten zeigen, am Ende, was uns für uns ja gut ist, eine Wiederkäuferquote ist ja auch für jeden Händler gut, ist für sozusagen jeden Vertriebsweg gut. Von daher haben wir das, glaube ich, weniger auf dem Schirm. Ehrlich gesagt, uns geht es eigentlich darum, die Firma weiter erfolgreich zu machen. Und es macht Spaß, sozusagen das Wachstum zu sehen. Es macht Spaß, irgendwie zu sehen, dass es da, sagen wir mal, die Dinge funktionieren, die man sich ausgedacht hat. Ne? Und dass man, es macht Spaß, dass man so viele Möglichkeiten hat, dass man sich die aussuchen kann, die man jetzt weitermacht. Weil, sag mal, blöd ist immer, wenn man nur gar keine oder nur eine Möglichkeit hat. Gut ist, wenn man viele hat. Und deswegen macht das irgendwie total Spaß. Also ich bin jetzt gar nicht darüber. Also für uns ist, glaube ich, der Treiber eher, das Geschäftsmodell weiterzubringen und irgendwie coolere Produkte zu erfinden und vielleicht auch so ein bisschen so diese digitale Transformation im Geschenkebereich da irgendwie mit zu begleiten.
Aber irgendwann melden sich ja wahrscheinlich, wenn man solche Zahlen hat, Private Equity Firmen oder andere und sagen, Mensch, lass mal reden und wollen euch irgendwie, wollen dabei sein.
Klar, logisch, also es gibt schon Leute, die sich da melden, wobei, sag mal, für uns immer die erste Frage ist eben, wo helft ihr uns? Also was ist sozusagen, also wir wollen nicht sagen, nicht, okay, wir müssen irgendwie, also wir müssen niemanden da sozusagen reinnehmen, wenn jemand sagt, ich habe den Pitch, wie ich euch weiterbringe in eurem Geschäftsmodell oder in dem, wie ihr da weiterkommt, dann fangen wir überhaupt an zu reden, sonst würden wir es gar nicht machen. Also deswegen auch so Themen wie Börsengang und Co., unser Geschäftsmodell ist ja nicht die sozusagen die Firma abzugeben, sondern unser Geschäftsmodell ist einfach, das Produkt weiter auszubauen. Und das ist so spannend, dass wir sagen, okay, sind wir noch lange nicht am Ende. Also wäre irgendwie blöd, wenn wir da jemand jetzt, sagen wir mal, mit dabei hätten, der uns da Steine in den Weg legt. Also das war ja auch so ein bisschen vielleicht unsere Chance, was du vorhin gesagt hast, dass wir das von Anfang an alleine gemacht haben und auch zum Großteil das Geld selbst investiert haben, weil wir einfach die Freiheit hatten, das zu tun, was wir wollten und wir mussten uns nicht starr daran halten, irgendeine Art von, sagen wir mal, Plan zu erfüllen oder mit 3 Jahre Vorlauf schon sozusagen in irgendeinen Bereich zu gehen, sondern wir konnten eben auch ein paar Opportunitäten einfach angehen und sagen, Mensch, hier wird's spannender und da lass uns mal weiter da in den Bereich reingehen.
Zum Abschied, weil es auch noch jetzt wieder Teil deines Lebens ist, bist du jetzt ja nach dem Rückkauf von eBay zumindest jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, bist du bei Afterbuy auch noch am Start. Was ich bei Afterbuy so geil finde, ist, dass du immer, wenn wir uns sehen, und dann kommst du um die Ecke und erzählst irgendwelche Geschichten von Leuten, von denen man noch nie gehört hat, die irgendwas bei eBay oder bei Amazon verkaufen. Und das ist einmal, finde ich, so trifft meinen Nerv. Finde ich bei OMR immer interessant, dass wir, wenn wir Leute finden, von denen man gar nicht ahnt, dass es sie gibt, hau noch mal so ein, zwei Händler raus oder Stories raus von Leuten, die du über Afterbuy kennengelernt hast, die spannende Sachen machen, sehr erfolgreich zum Teil, aber die man gar nicht so im Blick hat. Aber du hast sie im Blick, logischerweise, weil sie Afterbuy nutzen oder nutzen müssen, um auf den Plattformen erfolgreich zu sein.
Also klar, die Geschichten, meine Geschichten sind ehrlich gesagt auch schon ein bisschen älter, weil sozusagen ich mache ja operativ da eigentlich so gut wie gar nichts mehr, aber es ist immer lustig sozusagen, weil die natürlich die Leute sich auch so ihre Nischen suchen. Ne? Also was ich zum Beispiel, einen, den ich super spannend finde, ist jemand, der so mal Antiquitäten online vertreibt seit Jahren, ne? Und im ziemlich großen Stil kauft die an und verkauft die online, wo man eigentlich ja gar nicht so, ich sag mal, keine Dinge, die eben 20.000, 30.000 Euro kosten, sondern durchaus mal irgendwie was 100, 200, 300 Euro kosten und sagt einfach, ist ein spannender Markt, wenn man da weiß, was man ankaufen muss und auch zu welchem Preis.
Und da gibt es ja Händler, die machen dann auch schon wirklich erhebliche Millionen Umsätze.
Absolut, ja, genau. Also das ist also die wirklich am Tag, der ich weiß nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Stücke ankaufen und die sozusagen verkaufen, was ja echt auch irgendwie so eine Art von Massengeschäft ist. Also das hat mich total fasziniert. Dann gibt es eine Firma, die macht sozusagen so rabattierte Sportwaren, die ich total spannend finde, die super schnell gewachsen ist. Ich glaube, das darf ich sogar nennen, Sportspar heißen die, sind also so eine Firma, die zwei Jungs aufgebaut haben und die mit Preisen, wo ich immer nicht weiß, wie die überhaupt funktionieren sollen, trotzdem eben ein profitables E-Commerce-Unternehmen aufgebaut haben.
Aber über die Marktplätze, also das heißt, die machen das im Wesentlichen über eBay, über Amazon, gar nicht über eigene Website.
Genau, die machen es auch, die machen es jetzt auch im Shop, also die haben sozusagen alle Marktplätze, aber dann eben, wenn du dann, sag mal, du kannst einen Adidas-Schuh da kaufen für 5,99 Euro, wo du sagst, da kann ja weder irgendwie Versandkosten eingerechnet sein, ne, und trotzdem ist irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter, was funktioniert und was man sich gar nicht so vorstellen kann, dass überhaupt sowas möglich ist. Und dann natürlich, was ich immer wieder faszinierend finde, sind, gibt ja ganz viele Händler davon, die wirklich sich extrem nah am Markt bewegen und einfach selber produzieren lassen in China und Co. und einfach sehr nah an den Kategorien am Markt, an der aktuellen Nachfragesituation dort Produkte bauen, die einfach im Moment auf den Marktplätzen an irgendeiner Stelle gefragt sind und die wirklich, ich sag mal, vom Toaster über das Gartenhäuschen, Schaukelstuhl, Gitarre, alles da irgendwo bauen lassen und so eine extreme Produktvielfalt haben und sozusagen ihre Exzellenz darin haben, da eben die richtigen Produkte zum richtigen Preis zur richtigen Zeit auszuliefern. Also das finde ich immer extrem faszinierend und was man sagen muss, ist in dem Bereich, die sind halt einfach alles sehr, sehr solide Unternehmer, die auch vernünftig drauf gucken und sagen, Mensch, und so viel muss ich verdienen und das muss irgendwie überbleiben. Und das finde ich eigentlich immer faszinierend, dass es eben weniger sozusagen der Hype ist, den man manchmal so aus dieser Start-up-Gründerszene irgendwie so mitnimmt, die alle sehr, sagen wir, sehr relaxed da irgendwie sitzen und sagen, so, ich mach's noch wie vor 50 Jahren irgendwie so als solider Kaufmann. Das finde ich.
Also das finde ich, also generell, ich hoffe, dass den Hörern so, wenn man sich mit dir unterhält, bist du selber so ein Beispiel dafür, der sehr ruhig und quiet da echt große Sachen baut und jetzt nicht das erste, sondern mehrere schon aufgebaut hat und dann noch mit der Afterbuy-Geschichte und on top dann sagt irgendwie, Mensch, ich treffe da immer Leute oder als du da noch tiefer drin warst oder du kriegst ja noch ab und zu was mit oder wir waren ja vor kurzem auch bei dir auf dem Event in Düsseldorf mit Sven Schmidt zusammen. Haben einen Live-Podcast gemacht und dann waren ja auch viele Händler oder so viele Afterbuy-Nutzer irgendwie vor Ort und dann kamen diese Storys wieder so hoch, wo ich dachte, okay, krass, dann hattest du mir den Antiquitätenhändler, glaube ich, schon so aus der Ferne gezeigt. Ja. Der Typ da vorne, der ist irgendwie Deutschlands größter Antiquitätenhändler. Ich so, wie, was hat der Läden? Nee, der hat irgendwie, der verkauft die über eBay und so. Also das ist immer, finde ich, irgendwie auch mal wieder der Zugang für mich zu einer neuen Blase oder zu einer neuen Welt, die abseits von der ganzen Berliner im Fokus stehenden High-Growth-Gründerszene ist und das ist trotzdem ja nicht minder wachstumsstark. Ne?
Ja, absolut. Ja, also ich finde auch immer, sind spannende Geschichten, also die da manchmal entstehen und das ist ja auch, muss man sagen, das Faszinierende bei so einer Software, sagen wir mal, die in der Größenordnung Händler betreut, ist natürlich einfach spannend, dass man einfach total viele, viele Dinge sozusagen mitkriegt, wenn man mal auf Events und Co. ist, wie du es auch sagst, ne? Dass man einfach auch viele Storys sieht, die sich völlig unterschiedlich entwickelt haben und Firmen, aber die Entstehungsgeschichten, das ist irgendwie, weiß ich, besser als Fernsehen, wenn man sich die so...
Ja, gerade wenn man Bock hat auf Wirtschaftsbusiness oder so, Wirtschaftsstories und solche, also auf solche Themen steht. Sag nochmal ganz zum Abschluss, du hast ein bisschen erzählt, ihr habt einen kleinen Fonds gemacht, du hattest auch diese Inkubator-Idee. Leben diese Themen denn noch oder ist das jetzt mehr oder weniger in den Hintergrund getreten, weil halt Afterbuy und Wunschgutschein dich so massiv in Anspruch nehmen, vor allen Dingen jetzt Wunschgutschein?
Ja, genau. Ja, im Endeffekt muss man sagen, das war, wie ja gesagt, so ein bisschen mein Lebenstraum und also ich bin auch happy, dass wir das machen konnten, aber ehrlich gesagt, so neben Wunschgutschein aktuell ist es nicht mehr machbar.
Ne? Also du machst keine Investments mehr in dem Sinne? Nee.
Wir haben gesagt, wir machen eigentlich nichts Neues mehr, wir sozusagen weder mit unserem Mini-VC, den wir uns mal gebaut haben und auch nicht mit unserer Firma, die quasi so Company Development haben wir das mal genannt, machen wir nichts mehr, weil einfach, ja, irgendwo muss man sich dann fokussieren fokussieren auf die Themen und das ist so spannend und hat ja in sich auch wiederum so viele neue Geschäftsmodelle, die sozusagen da im Wunschgutschein-Kosmos entstehen, dass wir einfach gesagt haben, das ja, ist irgendwie nicht zu leisten an der Stelle, ne? Auch wenn es irgendwie Spaß gemacht hat, aber irgendwann muss man sozusagen da irgendwie auch die Prioritäten setzen und damit man nicht selbst unter die Räder gerät.
Hat irgendwas mal in der Zeit, aus was ihr da gründen oder inkubieren wolltet, mal nicht funktioniert?
Ja, ich bin ganz froh, dass ich noch nie irgendeine Firma sozusagen habe, die komplett untergegangen ist. Und sozusagen das, nee, aber ich, mal, ich würde sagen, global wahrscheinlich nicht funktioniert, nein. Aber natürlich geht jeden Tag was schief. Ne? Und jeden Tag testet man irgendwas und es funktioniert nicht. Oder jeden Tag probiert man mal irgendwie einen Geschäftsbereich aus und sagt, okay, zieht nicht so, wie man das möchte. Also ich bin immer derjenige gewesen, der gesagt hat, lieber wir testen sozusagen im Kleinen und probieren viel aus und relativ schnell merken, okay, funktioniert da was oder funktioniert da nichts und dann gehen wir weiter, als zu sagen, ich sag mal, man geht voran mit irgendeiner Idee, die man stoisch verfolgt und irgendwann am Schluss feststellt, das ganze Ding funktioniert nicht. Ne? Und so immer Step by Step. Also wir sind, glaube ich, relativ datengetrieben, dass wir gucken, wirklich, ist das, funktioniert das? Und eben ist es nicht nur ein Gefühl, dass wir sagen, das funktioniert. Lässt sich das skalieren? Also ist das spannend? Also zum Beispiel bei Wunschgutschein, was wir uns ganz klar am Anfang da angeguckt haben, war der Markt. Ne? Also wie verhält sich der Markt? Haben wir gesagt, okay, wächst mit 20-25% im Jahr. Okay, guck mal, cool, ja, ein Auto zu fahren, sozusagen, was schon quasi per se eine Geschwindigkeit von 100 km/h hat, ja, dann musst du irgendwie nur noch 20 km/h Gas geben, schon mal 120, als irgendwie in einem schrumpfenden Markt irgendwas zu machen. Und dann natürlich wirklich geguckt, was im einzelnen Bereichen, was funktioniert und was nicht oder welche Kanäle funktionieren und welche funktionieren nicht oder an wen muss man sich wenden oder auch, ich sag mal, das geht ja los bei Motiven, ne, wo man sagt einfach, unsere Motive haben wir halt in der Auswahl von x Motiven, wo wir sagen, jeden Tag testen wir dagegen neue Motive gegeneinander, wo wir sagen, der funktioniert besser als der. Und das ist, sagen wir mal, so ein Step-by-Step. Im Endeffekt viele Zahnräder, die am Ende zu einem guten Ergebnis führen, nur man muss an jedem Zahnrad arbeiten. Und wir sagen nicht, es gibt ein Rad und wenn sich das in die falsche Richtung dreht, dann ist es vorbei.
Ne? Und die ganzen Aufsteller in den Supermärkten, ist das so üblich? Also, das hattest du mir schon mal vorab erzählt, dass ihr da auch sehr einfallsreich versucht, sozusagen diese Aufstellerwelt im Kassenbereich, wenn man also Gutscheine platziert, das so ein bisschen neu zu erfinden. Was sagen die klassischen stationären Händler? Sind die überrascht, wenn ihr da ankommt und da irgendwie sozusagen Revolution ruft?
Naja, wir rufen da keine Revolution. Das ist einfach, ich sag mal, ein Set, was wir gemerkt haben, dass wir da, sagen wir, mit der Kompetenz, die wir im Haus haben, also man muss ja auch sagen, das vielleicht auch nochmal vorausgeschickt ist, es sind ja nicht nur sozusagen alleine die Leistung von dem Tom Schröder und mir, die das sozusagen gegründet haben, sondern wir haben mittlerweile ein Management dabei und da ist sozusagen der ehemalige Deutschland-Chef von Giftcards von Amazon drin. Da ist sozusagen jemand drin, der bei dem größten Distributor in Deutschland vorher eine sehr exponierte Position hatte und eben auch jemand, der sozusagen aus dem Bereich Display kommt und daher kam so ein bisschen diese Thematik, dass wir gesagt haben, es macht durchaus manchmal Sinn zu sagen, man bietet sozusagen unser Sortiment in Kombination mit intelligenten Displaylösungen an. Also bessere Darstellung für, sagen wir mal, vielleicht möglicherweise mehr Gutscheine an einem Punkt zu positionieren oder eben auch, sagen wir, die Visibilität für den Kunden zu verbessern, was uns ja zugutekommt und natürlich auch dem stationären Händler. Von daher kommen wir da nicht rein und rufen Revolution, sondern bieten dann eben an mancher Stelle eben auch an und sagen, okay, sollen wir uns das vielleicht nochmal angucken, wie da eure Präsentation ist mit den Learnings, die wir haben und mit den Dingen, die wir uns mal angeguckt haben und wo wir eben auch sehr, sagen wir mal, datengetrieben solche Analysen machen. Also wir sehen wirklich sozusagen, solange das auch die technischen Systeme des Händlers zulassen, aber in den meisten Fällen sehen wir genau, welcher Gutschein mit welchem Motiv wurde zu welcher Zeit aus welchem Fach im Handel genommen. Ne? Und das werten wir aus und sagen, okay, das und das haben wir gesehen, mit der und der Platzierung wird es vielleicht besser funktionieren oder mit diesen Aufstellern oder sagen wir, mit diesen Hinweisschildern oder vielleicht auch mit einem komplett neuen Display. Und dann bieten wir eben auch an, so ein bisschen, ja, ich sag mal, für uns so eine Art von vertikalen Thema, dass wir sagen, wir würden dir auch helfen dabei, so eine Lösung umzusetzen, also die zu planen und umzusetzen, dass du dann auch ein neues Display hast. Aber ich sag mal, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, aber wir sagen einfach, an der Stelle, wo wir helfen können, sozusagen Win-Win-Situationen zu schaffen, da versuchen wir da hinzugehen und solange wir die Kompetenz dafür haben, dann ja, ist das für uns irgendwie, sagen wir, an sich irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass wir sagen, in so einer Partnerschaft versuchst du es irgendwie optimal zu gestalten. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich das anguckt, warum arbeiten die Leute gern mit uns zusammen und auch so lange und so viele. Natürlich, weil wir einfach sagen, wir versuchen am Ende eine faire Partnerschaft aufzusetzen. Das funktioniert halt nicht, wenn sagen wir mal, du da irgendwie deine Scheuklappen hast und sagst, hier ist mein Produkt und nach mir die Sinnflut, sondern du musst irgendwie auch gucken. Und wenn die das Gefühl haben, du machst das mit Engagement, gehst du da hinterher und hilfst auch deine Produkte da vernünftig auszustellen und auch eben Umsätze sukzessive zu steigern, dann wissen die auch, okay, klar, den kann man sich verlassen, der will mit mir zusammen irgendwie
da. Aber das heißt, der Handel ist gar nicht so böse, wie man das immer vermeint, dass irgendwie, es gibt ja die Geschichten, so der Einkäufer von Aldi oder von Edeka, der kommt erstmal und zieht die Daumenschrauben an und dann spielen die da ihre Marktmacht aus. Das erlebst du nicht so brutal.
Na klar, also sag mal, natürlich, das sind alles gute Kaufleute, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht in der Position, wo sie sind. Aber am Ende ist es ja immer, das Beste ist ja immer, wenn man sagt, wir gemeinsam gucken uns an, wie können wir einfach unsere Umsätze gemeinsam steigern. Das ist ja, finde ich, immer das Positivste, was man da machen kann. Aber klar, natürlich verdienen die auch gutes Geld, aber ich habe gesagt, kann man mit leben. Also wer einem hilft, irgendwie Umsatz zu machen, warum soll man es nicht tun?
Du dürftest jetzt auch nichts Schlechtes über deine Kunden sagen, das ist mir ja auch klar, glaube ich, auch allen Hörern klar. Ich glaube, die Story, die du da geschrieben hast, die ihr da geschrieben habt, ist beeindruckend genug, steht für sich, muss man wirklich sagen, sozusagen mit wenig externen Investoren, also ein bisschen Media, aber ansonsten aus eigener Kraft, da so eine 100 Millionen plus Firma hinzustellen, profitabel, mit einem extrem schlauen Modell, das man jetzt ausrollen kann aus Deutschland in verschiedenste Märkte. Großen Respekt, ist nicht alltäglich, dass solche Unternehmer hier bei uns im Podcast sind, gibt auch, glaube ich, gar nicht so viele davon. In Deutschland, wir haben immer die Frage, wie viele Menschen gibt es eigentlich, die auf dem Niveau Business machen, die ich hier auch mit Sven und so immer wieder mal diskutiere. Ich glaube, gar nicht so viele. Insofern bin ich extrem happy, dass du da warst, dass du ein bisschen erzählt hast. Und ja, wir bleiben dran, wir beobachten es und ich drücke dir die Daumen.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Philipp.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, Hinweis auf den Voice Assistant Day am 12. April 2019. Die Kollegen von der Hamburg Media School machen diesen Voice Assistant Day. Das liegt daran, dass ja quasi Alexa oder Google Home als Mitbewohner sehr beliebt geworden sind in den letzten Monaten. Wir wohnen mittlerweile in sehr, sehr vielen Haushalten und sehr, sehr viele Menschen werden darüber erreicht, was man damit machen kann, welche Rolle der Datenschutz spielt, wie man einen Alexa-Skill, also eine App für Alexa entwickelt, all solche Sachen, die gibt es an der Hamburg Media School vom Experten Tim Kahle. Innovationen in dem Bereich Ausblick und so weiter. Wer sich für das Thema Voice interessiert, am 12. April in die Hamburg Media School kommen. Übrigens gibt es mit dem Code OMR-Voice 10% Rabatt.